Ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich bin sehr froh und dankbar, in dieser Zeit zu leben, wo wir gerade leben, so im Jahr 2010. Manche denken vielleicht, ja, ich auch. Und wenn man die dann fragen, ja, warum? Ja, da gibt es jetzt schon Table-PCs. Da brauchen wir schon gar keine Tastatur. Da kann man schon so einfach auf den Bildschirm tippen und es wird noch besser werden. Andere sagen, ja, dann kann ich vielleicht mal sehen, dass Bayern München vielleicht mal absteigt oder vielleicht nicht ganz absteigt. Das hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Ich bin deshalb froh, in dieser Zeit zu leben, weil wir hier das Wort Gottes haben. Es gab Zeiten, da hatten wir das nicht. Da war die Bibel so teuer, da musste man vielleicht 20 Ochsen dafür verkaufen, weil die handgeschrieben worden ist. Und dann hatte man, auch wenn man dies gehabt hätte, dies Geld, wäre man trotzdem nicht an eine Bibel rangekommen, weil ja so schnell kam da das Nachschreiben gar nicht mit. Meistens gab es abgeschriebene Bibeln in Klöstern. Aber wir sind in der großen und in der guten Lage. Wir können eine Bibel haben, aufschlagen, nachlesen und sogar den Prediger daraufhin prüfen. Spricht der eigentlich das, was da drin steht? Und dass das so ist, ja, dafür können wir Gott danken. Wer eine Bibel nehmen möchte, da vorne liegen noch ein paar. Wir werden heute wieder etwas aus dem Kolosserbrief lesen. Ich werde auch dann sagen, welche Seitenzahl und so weiter. Also gerne könnt ihr das machen. Bevor wir also uns auf die Predigt konzentrieren, möchte ich noch Gott um seine Hilfe bitten und wir stehen dazu auf. Treuer Herr Jesus, du hast gesagt, dass du der Meister bist und deine Jünger sind die Schüler, die hören. Herr, und du hast gesagt, dass du jeden Tag bei uns sein wirst. Und so bitten wir dich herzlich, dass du uns hilfst beim Reden und beim Hören. Schenk du, dass wir etwas mitbekommen von der ewigen Welt, von dem, wo du bist. Und bitte segne du uns. Amen. Also ein Baby liegt in der Wiege, auf einmal beginnt es zu weinen. Es wird immer lauter. Es schreit aus vollem Hals und der Vater steht davor und er denkt, drei Dinge braucht ein Baby. Nahrung, Geborgenheit und eine trockene Windel. Und wenn es diese Dinge hat, dann ist es zufrieden. Eines ist dem Vater völlig klar, es schreit nicht, weil es verzweifelt den Sinn des Lebens sucht. Es schreit, weil es jetzt im Moment ein ganz einfaches Bedürfnis hat. Und zwar jetzt sofort soll dieses Bedürfnis auch gestillt werden. Wir Erwachsene wissen, hinter jedem Schreien eines Babys steckt eine Bitte. Wenn nun die Kinder größer werden und sie sich dann ihres Lebens mehr bewusst werden, dann ist es höchst seltsam, wenn es immer nur noch um diese drei Dinge gehen würde. Essen, Geborgenheit und eine trockene Hose. Es ist eigentlich ein Zeichen der Unreife, wenn es nur dieses Kind von einem Moment zum anderen lebt und denkt, was kümmert mich die Zukunft? Jetzt lebe ich und jetzt muss es mir gut gehen. Ich denke, es ist ein Zeichen der Reife, wenn auf einmal der Schüler erkennt, ich lerne nicht für meine Eltern oder für den Lehrer, sondern wenn es irgendwann mal da Klick macht Und dann heißt es, ich lerne für meine weitere Ausbildung, für mein Leben. Da willigt man auf einmal auch ein, dass man zum Zahnarzt geht, weil man da hofft, wenn er was findet, macht er das Loch zu und dann habe ich Ruhe in der Zukunft. Man überwindet die Angst, er könnte ja bohren und dann tut es mir jetzt im Moment weh, mit dem Gedanken, dann wird es aber in der Zukunft besser. Ein reifer Mensch muss sich über verschiedene Dinge Gedanken machen. Ich habe nur ein einziges Leben. Wie soll dieses Leben gelingen, zum Beispiel? Welche Ziele soll ich anstreben? Wie soll die Zukunft gestaltet werden und was muss ich heute dafür tun? Gott hat uns Menschen mit einem Geist ausgestattet, der solche Dinge überlegen kann. Sicher ist es so, dass die Jünger von Jesus auch gesagt bekommen, sorge nicht für morgen, jeder einzelne Tag hat seine Sorgen, werft eure Sorgen auf Gott, er sorgt für euch. Das heißt aber nicht, dass wir uns keine Gedanken über unsere Zukunft machen sollen. Wir sollen nur unsere Zukunft mit Gott besprechen. Er soll unsere Zukunft bestimmen und wir sollen uns von den momentanen Situationen auf die großen Pläne Gottes einlassen. Also von dem, was wir gerade im Moment so erleben, wir müssen es versuchen, in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Wir haben es noch im Blick. Ein Baby ist von den momentanen Bedürfnissen bestimmt, völlig abhängig. Es kann nicht über sein Leben nachdenken. Ein Erwachsener kann dies wohl. Ein Baby macht darauf aufmerksam, was es im Moment unbedingt und zwar jetzt sofort gleich braucht. Ein Erwachsener kann von den momentanen Wünschen weiterdenken. Letzten Sonntag hatte ja Paul die Predigt hier gehabt, hat auch die Predigtreihe eröffnet über den Kolosserbrief. Paulus, der wahrscheinlich nie diese Gemeinde gesehen hat, der sie nicht kennt, schreibt aus dem Gefängnis und er ermutigt diese Leute, er ermutigt die Kolosser und macht auch noch deutlich, dass er diesen Brief schreibt mit seinen Mitarbeitern. Kolosser Kapitel 1, Vers 3, das ist auf Seite 1236. Also Seite 1236, da ist die Stelle. Das Herz des Paulus wird warm, wenn er an die Gemeinde in Kolosse denkt. Er sagt, ich lese Vers 4, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Also er sagt, er hat gehört, dass sie wirklich glauben. Und dass nicht nur das ein Wissen ist, sondern es ist sogar so, sie lieben einander. Da kommt irgendwo auch warm raus, wenn die zusammenkommen. In Vers 6 wird gesagt, dass das Evangelium bei ihnen Frucht gebracht hat. Also das heißt, diese junge Gemeinde hat einen guten Start erlebt. Ausgezeichnet, sind gläubig geworden und auf einem guten Weg zum Himmel. Da geht bloß nicht weg, das ist eure Richtung. Was brauchen jetzt aber diese jungen Christen? Brauchen sie Bewahrung vor Anfeindung? Na sicher, junge Pflänzchen sollen nicht zertreten werden. Brauchen sie Hilfe im alltäglichen Leben? Natürlich. Welches Schaf möchte denn nicht von seinem Hirten aus beschwerlichen Situationen herausgeholfen bekommen? Klar. Aber welche sind die Anliegen, die jetzt hier in der Bibel stehen, die der Heilige Geist durch Paulus den Kolossern sagt? Die Worte der Heiligen Schrift sind von Gott geschenkt, sind von Gott eingegeben, inspiriert. Das heißt, wenn wir jetzt diese Texte lesen, so lesen wir nicht nur Regungen, die aus dem Herzen des Paulus kommen, sondern wir lesen auch, was Gott seinen Kindern sagen will. Was ist Gott für diese jungen Gläubigen wichtig? Ich lese den Text Kolosser 1, 9 bis 14. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in allen geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das Erste, was mir hier aufgefallen ist, ist dies: Paulus betet. Er bittet. Das heißt, die Kolosser sind bedürftige Menschen. In der letzten Zeit habe ich mehr so mich mit Martin Luther beschäftigt und wisst ihr, was der am Ende seines Lebens auf dem Sterbebett sagte? Er sagte: Wir sind Bettler. Das ist wahr. Christen, junge und alte, sind grundsätzlich bedürftige Menschen. Sie sind bedürftig der Zuwendung Gottes. Gott soll sich doch uns nähern, uns nahen. Wir können Gott nicht vom Himmel herabholen. Er muss selbst kommen. Er muss selbst zu unseren Herzen sprechen. Wir können das nicht produzieren. Wir bitten bis zum Schluss. Wir sind immer Habenichtse, die zu Gott kommen und ihn bitten. Ganz gleich, wie lange wir mit Gott schon leben. Aber was bedürfen wir denn? Was sagt denn das Wort Gottes? Wir sollen erfüllt werden. Ja, ganz und gar ausgefüllt. Wenn ihr euch das so vorstellt, ihr habt ein Glas, ihr haltet es unter einem laufenden Wasserhahn und ihr beobachtet das, wie das immer voller wird, und wenn ihr es nicht wegzieht, es läuft über. Das soll so ein Bild sein. So sollt ihr erfüllt werden. Und dieses Erfüllen soll für jeden da sein, ob man älter oder jünger ist. Und was bedürfen sie denn? Sie sollen erfüllt werden, den Willen Gottes zu erkennen. Was heißt jetzt, der Wille Gottes zu erkennen? Ja, im 1. Timotheus 2, Vers 4 steht: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sollen die Menschen also einfach die Wahrheit wissen? Oder sollen die Christen hier im Kolosserbrief einfach nur den Willen Gottes wissen? Betet der Paulus dafür, dass die Christen nicht dumm bleiben, sondern einfach den Willen Gottes mit ihrem Hirn erfassen? Sicher geht es auch darum, dass Christen den Willen Gottes für ihr Leben, in Klammer als einzelne Schafe, aber auch für die Gemeinde als Herde, wo sie drin sind, dass sie diesen Willen wissen. Der Jünger muss wissen, was Gott mit ihm vorhat und was Gott mit der Gemeinde vorhat, in der er sich auch befindet. Erkenntnis hängt sicher mit Wissen zusammen, aber Erkenntnis ist mehr als Wissen. Wer etwas weiß, muss es noch nicht automatisch erkannt haben. Wer weiß, dass er vor 24 Uhr ins Bett gehen soll, habe ich gestern auch nicht gemacht, aber wer das weiß, damit er dann auch morgens besser aufstehen kann, aber es nicht tut, dann kann er es noch nicht erkannt haben. Er kann sogar einen Vortrag darüber halten, die Vorteile des Schlafs vor Mitternacht so deutlich vor Augen stellen, aber erkennen tut er erst dann dies, wenn er es auch tut. Die Wahrheit, die ich weiß, muss ich tun. Die erste Stelle über das Erkennen steht in 1. Mose 3, Vers 7. Da heißt es von Adam und Eva, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Waren Adam und Eva vorher blind, dass sie dann auf einmal sehen konnten? War doch nicht so. Sie hatten schon vorher sich nackt betrachtet. Aber als die Situation der Sünde in ihr Leben kam, da war nicht nur das Wissen um die nackte Haut des anderen, sondern jeder merkte nun auch den Einfluss der Sünde in seinem Leben und man betrachtete den anderen dann auch anders. Und mit der Bedeckung schützt man sich und den anderen. Ich bin froh, dass wir hier alle angezogen sind. Ein Grund auch, warum FKK, gemischte Sauna und so weiter für mich äußerst fragwürdig sind. Wir sind nicht mehr vor dem Paradies oder vor dem Sündenfall. Es geht nicht nur um das Wissen, aha, so sieht das aus, sondern auch, was tut der gefallene Mensch mit seinen Gedanken? Und wenn die Gedanken spazieren gehen, dann kommen gegebenenfalls auch die Taten. Eine weitere Stelle, wo es um das Erkennen geht, 1. Mose 4, Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Es ist klar, dass hier Adam sich nicht der Eva vorgestellt hat, ich bin Adam. Sondern Adam hat ja seine Frau so erkannt, wie ein Ehemann seine Ehefrau. Erkennen heißt somit das Wissen umsetzen. Viele Christen wissen, aber erkennen nichts. Deshalb gleich zu Anfang bei dem Gebet, bei dem Christsein, die ersten Dinge, die die jungen Christen mitnehmen sollten. Himmlischer Vater, lass meine jungen Geschwister deinen Willen erkennen. Lass sie ihn nicht nur wissen, sondern erkennen. Lass sie nicht einfach nur schlaue Leute werden. Und wie recht hat doch Gottes Geist, der dies aufschreiben lässt. Leider leidet die Gemeinde nicht immer wieder unter schlauen Leuten, die genau wissen, worauf es ankommt, aber es nicht mal ansatzweise umsetzt. Wo nicht mal der Wunsch erkennbar ist, ich möchte das, was ich von Gott weiß, auch in die Tat umsetzen. Gottes Willen erkennen, das heißt in die Tat umsetzen. Dazu benötigt es weitere zwei Dinge. Und zwar benötigt man Weisheit dazu und Einsicht. Was ist Weisheit? Nun, hier dürfen wir nicht Weisheit mit Klugheit verwechseln. Die Furcht Gottes, so heißt es in den Sprüchen, ist der Weisheit Anfang. Da musst du nicht gut in Mathematik sein oder in Organisation. Es ist etwas anderes. Ein weiser Mensch kennt seine Verantwortung Gott gegenüber, dass er weiß, ich bin nicht der Herrscher aller Reusen oder derjenige, der Chef, bei dem sich jeder bücken muss, sondern ich bin selbst wieder jemand verantwortlich, und zwar Gott. Er wird einmal mein Leben vor sich holen und fragen, du, wie hast du gelebt? Wie hast du dich deiner Frau gegenüber verhalten oder du deinem Mann gegenüber, deinen Kindern gegenüber? Erkläre mir das. Ein weiser Mensch kennt seine Verantwortung Gott gegenüber. Das heißt schon in den Sprüchen, das ist der Anfang. Und wenn das nicht da ist, dann ist der in der Bibel noch gar kein weiser Mensch. Wozu braucht man denn Weisheit? Ich möchte etwas lesen aus dem Jakobusbrief, das ist auf Seite 1271. Jakobus Kapitel 1, Seite 1271. Da heißt es, ab Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es an euch nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, hier das Wort, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wozu brauchten die damals angefochtenen Christen Weisheit? Er sollte doch jetzt keine Eins in Mathe schreiben. Wozu braucht er die Weisheit? Es geht hier um seine Lebensumstände. Wisst ihr, wir können manchmal mit unserem Leben wie vor einer Wand stehen. Da kommt dies und dann kommt jenes und es scheint uns zu erdrücken. Und dann die Frage, wie kann Gott es zulassen? Es kann passieren. Und diese ganzen Dinge können wir dann nicht einordnen. Wie kann ich mich denn freuen, wenn ich in Anfechtung gerate? Wie kann ich mich denn freuen, wenn mein Glaube erschüttert wird oder wenn Not in mein Leben eintritt? Wie kann ich mich denn freuen, wenn hier Jakobus das so schreibt? Freut euch. Es geht doch nur dann, wenn ich Gottes Plan über mein Leben erkenne. Wenn ich von Gott seine Weisheit bekomme, die Dinge auch recht einzuordnen. Wenn ich von der Momentaufnahme, in der ich gerade bin, den Blick von Gott geöffnet bekomme, darüber hinauszuschauen. Dass ich auf einmal die Gewissheit in meinem Leben ergreifen kann, Gott hat sein Ziel mit mir noch nicht verfehlt. Es ist noch in seinem Plan. Den Weg Gottes mit Weisheit gehen, dazu sollten wir bitten. Und dafür müssen wir bitten. Sonst können wir verzweifeln. Was soll nun die Einsicht? Nun, die Einsicht brauchen wir, um einzusehen, dass nicht alles gleich erlangt wird. Gott geht einen Weg mit uns. Einsicht ist das Wissen, dass wir immer noch im Land der Disteln und Dornen leben. Im Land, wo wir Rückschläge erleben werden. Nun das Ziel. Das Ziel, wofür Paulus betet. Wir sind wieder im Kolosserbrief, Seite 1236. Schauen wir uns den Vers 10 an. Es geht hier nur um eines. im Blick auf Gott zu leben. Gott soll sich nicht seiner Kinder schämen müssen. In allem soll Gott Wohlgefallen haben. Er soll auf unser Leben mit väterlichen und freundlichen Augen blicken können. Die Überlegung, die ein Jünger von Jesus anstellen soll, ist diese: Ist wirklich mein Leben nach dem Ziel ausgerichtet? Nicht nur habe ich Momentspaß, sondern ist es auf das Ziel ausgerichtet? Wird sich Gott über mein Leben freuen, wenn ich dieses oder jenes tue bzw. unterstütze? Wird mein Mühen in meinem Leben für Gott fruchtbar sein? Werde ich weiter die Grundlage legen, um in der Erkenntnis weiter zu reifen? Es ist klar, wer dafür betet: Herr, bitte schenk mir, dass in meinem Leben deinen Willen auch sichtbar wird, der muss in seinem praktischen Leben sich natürlich auch darauf einlassen. Wie ein Bäcker lernen möchte, Brot zu backen, und ein Bauer lernen will, den Acker zu bestellen, so kann auch der Christ nur eines wollen: Ich will meinem Gott gefallen. Nun, ich habe schon seltsame Heilige erlebt. Es ist eine solche Sorte, die auch dem Martin Luther damals geglichen hat, als er in das Augustinerkloster eingetreten ist. Damals, bei diesem Orden, war es verboten zu lachen. Man musste also immer ernst reinschauen. Und wenn wir solche Leute treffen, vielleicht habt ihr auch schon mal so jemand getroffen, die strahlen so was Merkwürdiges, Ernstes aus. Und man denkt, also gläubig scheinen die schon zu sein, aber so zu leben möchte ich nicht. So ernst. Paulus betet in Vers 11 und 12, dass die Kolosser Kraft bekommen. Kraft zum Durchhalten, Freude sowie Dankbarkeit. Ihnen soll das Christsein nicht eine übergroße Last werden. Sie sollen sich über ihren Stand freuen, in großer Dankbarkeit. Frohe, dankbare Gotteskinder sein. Das ist so das Ziel. Und ist es nicht für Eltern auch schön, wenn sie auf ihre Kinder blicken und die rennen froh und dankbar uns in die Arme, sagen: Mama, ich hab dich lieb, oder Papa, schön, dass du mein Papa bist, oder so ähnlich. Ist es nicht schön? Also da geht das Herz der Eltern einfach auf, und genauso ist es bei Gott. Gott freut sich über dankbare und frohe Kinder und nicht motzende und meckernde. Sicher, wenn wir Ärger auf dem Herzen haben, dürfen wir es Gott auch sagen. Aber wir sollten doch auch noch dies hinterher schicken: Ich weiß, du kennst mich, und ich bin froh, dass du mein Papa bist. Paulus betet auch für die Leichtigkeit im Christsein. Du sollst von Gott Kraft bekommen, dass du aushalten kannst, langmütig sein, dass du fröhlich und dankbar dein Leben führen kannst. Sicher, wir haben dies nicht in uns, deshalb müssen wir darum bitten: Herr, schenke mir Freude und Dankbarkeit. Und das dürfen wir immer wieder tun. Schenke mir Freude und Dankbarkeit. Du bist doch mein Herr. Da dürfen wir unseren himmlischen Vater bestürmen. Die nächsten Verse zeigen noch die Motivation von Gott. Gott will seine Leute motivieren. Also er will uns motivieren. Vers 12 bis 14. Gott hat seine Kinder tüchtig gemacht. Wir sind es nicht aus uns selbst. Deshalb Entspannung. Entspannung für dein Leben. Liebe Geschwister, wir haben ein Erbe von Gott selbst in Aussicht gestellt bekommen. Da steht's. Alle Reichtümer dieser Welt müssen uns im Blick auf diese Zukunft nicht mehr so reizen. Wir müssen nicht mehr an die letzten Enden der Erde gereist sein, um auch noch dies zu sehen oder jenes zu sehen. Wir müssen nicht das beste Auto haben, das größte Stück Kuchen vom Geburtstag oder das schönste Haus. Wer Gottes Erbe in Aussicht gestellt bekommt, der muss nicht nach dem Staub dieser Welt jagen. Entspannung ist angesagt. Wir brauchen es nicht. Wie ist das mit der Versuchung, dem Teufel, den Dingen, die uns geistlich nach unten ziehen? Wie ist es damit? Was sagt da Gott? Du bist in das Reich des Sohnes, des Königs Jesus versetzt. Denk drüber nach. Die Angriffe kommen aus einem anderen Land. Orientiere dich an König Jesus. Wie will uns Gott motivieren und ein frohes und dankbares Christsein schenken? Indem er uns eben diese Wahrheit ins Herz legen will. Liebes Kind, dir steht im Himmel ein solches Erbe bereit, das alles in den Schatten stellt. Was du hier überhaupt erleben kannst, spar dir deine Zeit für Wichtigeres. Liebes Kind, die Angriffe, Versuchungen, alles, was dein Leben mit Christus herunterziehen, kommen ja nicht von diesem Land, sondern von einem anderen Land. Du bist jetzt im Land von Jesus. Er ist dein Herr und König. Gib dich mit ihm ab. Denk über ihn nach. Lass ihn für dich seine Armeen in den Kampf ziehen. Bestürme Jesus. Und ja, du wirst auch seine Hilfe bekommen. Und schau, liebes Kind, auch wenn du gefallen bist, die Erlösung und die Vergebung ist da. Dein König hat mit seinem Blut, mit seinem Leben bezahlt. Zum Schluss, wir stehen in Gefahr, wie ein Baby zu handeln. Ein Baby ist nur von der momentanen Situation bestimmt. Es schreit, weil es irdischen und momentanen Mangel empfindet. Die Hose ist voll, zum Beispiel. Wir sind aufgerufen, den Willen Gottes zu erkennen und sich mit ihm lebensmäßig eins zu machen. Der Sinn unseres Lebens und die damit einhergehende Freude, das hat wirklich mit Freude zu tun, liegt genau darin, dass wir seinen Willen tun. Die Frage an dich ist, lebe ich im Willen Gottes? Bin ich am rechten Platz? Habe ich die richtigen Schwerpunkte gesetzt? Kann sich Gott über mein Leben freuen? Und wem da Weisheit mangelt, der bittet darum. Und Gott wird geben. Amen.